Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes.
Man kann sich wirklich auch einfach bei uns melden und sagen, hey, ich will noch keinen Antrag stellen, aber das ist so. Mhm. Und dafür haben die Kolleginnen und Kollegen genauso viel Zeit. Um einfach, das ist ja keine Vorabprüfung. Das ist auch, da muss ich nichts unterschreiben, da gebe ich nichts ab und so weiter. Aber ich kann einfach mal auch vorstellig werden und sagen, das ist mir passiert.
Thema statt Tabu. Was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. In unserer heutigen Folge unseres Podcasts Thema statt Tabu begrüße ich sehr herzlich in der Geschäftsstelle der Unabhängigen Aufarbeitungskommission den Landesrat Takis Mehmet Ali. Herzlich willkommen, Herr Mehmet Ali.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja. Mögen Sie ein bisschen was zu sich sagen? Was haben Sie mit dem Thema sexualisierte Gewalt, Aufarbeitung überhaupt zu tun?
Ja, wir sind als Landschaftsverband Westfalen-Lippe für das soziale Entschädigungsrecht zuständig im Land Nordrhein-Westfalen und dementsprechend für das, was man eben kennt im Behördentum, für die Antragsbearbeitung, für die Bewilligung, aber auch für die strukturellen Fragen, beispielsweise eben mit dem Weißen Ring zusammenzuarbeiten, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Für all diese Fragestellungen sind wir verantwortlich, aber wir tragen auch politisch dafür Verantwortung, dass das eben auch gut umgesetzt wird, weil die Reformierung des SGB XIV eben auch sehr stark politisch in der Ampelregierung gemacht worden ist, aufgrund dessen, weil es echt den Reformbedarf einfach wirklich gebraucht hat. Und die Umsetzung hat man hier und da schon jetzt bei der Umsetzung gemerkt, dass es eine große Aufgabe ist, dass uns die nächsten Jahre besonders beschäftigen wird.
Mhm. Ich habe mal im Vorfeld auf unser Gespräch, habe mich ein bisschen vorbereitet, mal auf Ihrer Homepage geguckt, auf der des Landschaftsverbandes und habe da gesehen, dass die Mittel, die für das soziale Entschädigungsrecht ausgeschöpft werden, ja relativ gering sind, wenn man auf den Gesamthaushalt guckt. Ich glaube 1,96%. Unser Erleben unseres Bedarfes der Betroffenen, mit denen wir zu tun haben, ist deutlich höher. Betroffene melden zurück, dass es problematisch ist, überhaupt Geld zu kommen, dass sie sehr lange warten müssen. Können Sie das irgendwie einordnen?
Ja, ich glaube, das Verhältnis zu anderen Ausgabepositionen zu machen, ist, glaube ich, nicht richtig. Ich meine, wir können das Thema ja aufmachen, dann kann ich es auch übertragen. Ja. Dann ist halt der Bereich meiner Eingliederungshilfe ja im Verhältnis zu den Ausgaben im Bereich der Krankenkassen ja auch nichts am Ende des Tages. Ich glaube, diese Proportionenherstellung ist einfach nicht fachlich geboten. Ja. Man kann immer darüber diskutieren, finde ich, ob Leistungen genügsam sind. Wichtig ist, wie kriegen wir es hin, dass Leistungen dem Bedarf entsprechen? Das ist doch irgendwie immer diese Kunst, die wir in dem Bereich, insbesondere im Sozialrecht auch haben, dass wir ja schon wissen, eigentlich reicht's nie aus. In keinem Bereich. Und je mehr wir im Bereich des subjektiven Rechts auch unterwegs sind, das heißt, wo der Anspruch nicht greifbar ist, wird's komplizierter oder man hat's immer komplizierter gemacht. Und da müssen wir einfach viel besser werden. Deshalb fand ich im Übrigen auch die wesentlichen Ergebnisse der Sozialstaatskommission, jetzt das Papier, was ja auch vorgestern veröffentlicht worden ist, dass die gehen in eine richtige Richtung, weil sie doch diese Fragen aufgreift. Was muss ich alles prüfen? Wie viele Akten muss ich anfordern? Was sollen die Leute liefern? Mit diesen Fragestellungen wird man sich ja jetzt grundsätzlich befassen. Deshalb finde ich einfach, dass das ein richtiger Zeitpunkt ist. Und ich glaube auch, dass das soziale Entschädigungsrecht, wie wir hier künftig mit Anträgen auch verfahren wollen, echt ein gutes Signal für andere Leistungsbereiche sein könnten, nämlich was auch Vertrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern anbelangt, auch seitens des Staates. was ja dann die Behörde repräsentiert.
Absolut, absolut. Also das heißt, sie versprechen sich, uns, wie auch immer, mit dieser Entbürokratisierung, so will ich es mal nennen, ich weiß gar nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber so habe ich es jetzt
nicht.
Ist ja. Nicht. Ja, vielleicht haben sie einen besseren. Also ja. Es ist
Transparenz. Ich glaube, okay. Wir brauchen echt einfach Transparenz. Bei allen, ja. Das bedeutet, die Behörde muss auch mal seine Entscheidung viel transparenter machen heutzutage. Und auch der Leistungsberechtigte oder die leistungsberechtigte Person muss auch verstehen, und wir müssen ihn auch dazu bringen, dass er das kann, seine Bedarfslage und seine Situation besser zu schildern. Mhm. Ja. Wir haben es ja gerade im Entschädigungsrecht, die Situation, dass die Menschen am Anfang erst recht, wo sie ja sowieso Hürden haben, überhaupt bis dahin zu kommen, oftmals nicht wissen, wie formuliere ich das, wie erkläre ich das. Es kann ja nicht sein, und das ist eben das Schwierige, dass jemand, nur weil er sich nicht richtig ausdrückt und seine Bedarfslage und das, was ihm passiert ist, nicht darstellen kann, weil ihm einfach gerade die Anleitung dafür fehlt, dann eine Leistung versagt wird. Ja, also nur um das mal kurz an diesem Beispiel zu halten, wir müssen als Behörde lernen, um mit den potenziellen Leistungsberechtigten eben darüber zu diskutieren, wir kriegen das irgendwie zusammen hin, dass du auch das vernünftig geschildert bekommst. Ja, und viele haben da ja Hürden, weil wie will ich das erklären? Wie will ich eine Differenzierung machen zwischen sowieso der schwierigen Situation? Ich muss das wieder erläutern, was mir passiert ist, dass wieder oftmals für viele Menschen ein Rückfall sein kann. Und auf der anderen Seite muss ich so darstellen, dass ich eben zu einer Leistung kommen kann. Diesen Transport, den hinzukriegen, sehe ich als eine Behördenleistung, dass wir da unterstützen müssen.
Ja.
Und das ist eine Herausforderung, die wir im Übrigen in anderen Bereichen ja sogar machen. Also wenn man sich die Bedarfsermittlungsinstrumente bei den Leistungen für Menschen mit Behinderung sich anguckt, das ist ein Leitfaden, da geht man Frage zu Frage einzeln durch, ja, über das Wunsch- und Wahlrecht beispielsweise. Das kennen wir ja schon irgendwo, also dieses Heranführen.
Mhm.
Was könnte der Mensch brauchen? Was ist passiert, ne? Ich glaube, da können wir schon einiges lernen. Das Gute bei uns im LWL ist, wir vereinbaren ja diese Leistungen schon in anderen Bereichen in einer Behörde. Wir können sehr gut voneinander lernen.
Ja, ja. Und das Stichwort Mensch mit Behinderung passt ja insofern, als dass allein die Sprache, die da genutzt wird, ja leichte Sprache ist in der Regel und das auch übertragbar wäre eben auf andere Leistungsberechtigte, die dann auch eher verstehen, wie ist diese Frage gemeint. Also es gibt ja im Erzählen der, ich sag mal, biografischen Erfahrungen und der daraus folgenden gesundheitlichen Einschränkungen rein sprachlich schon Probleme. Wir reden hier von sexuellem Kindesmissbrauch. Das heißt auch, dass neben der Sprache, die man häufig dafür nicht findet, allein die Erinnerung ein Problem ist. Ich hatte in der letzten Woche eine Betroffene, die sich mit einem Glaubhaftigkeitsgutachter, ich glaube sogar durch ihre Behörde beauftragt, getroffen hat. Das Interview hat 5 Stunden gedauert. Ich frage mich ernsthaft, wozu muss das sein? Wozu muss man 5 Stunden Glaubhaftigkeit von einer Geschichte, die wahrscheinlich 30, 40 Jahre her ist? Also ich will damit sagen, die Verfahren sind häufig mal daneben, dass sie oft sehr lange dauern, das werden Sie auch wissen, da sage ich Ihnen nichts Neues, sind auch in der Art und Weise, und da komme ich auf so ein Feld, das ist dünnes Eis, das ist mir sehr klar, aber mein Eindruck ist, dass die Sorge, dass es Trittbrettfahrer gibt, dass sich Menschen Leistungen erschleichen, ich glaube, dass die Angst davor größer ist als die Realität, also die Menschen, mit denen ich es zu tun, mir ist noch niemand begegnet, von dem ich sagen würde, der hat sich das alles ausgedacht, um Leistungen zu erhalten von der Kirche, vom LWL, von der VBG oder sonst wie. Was ich damit sagen will, ich würde gerne mit Ihnen einmal so einen Schlenker machen. Warum muss das eigentlich so laufen, wie das aktuell läuft?
Ich kann was dazu sagen. Ich würde aber erstmal von etwas Grundsätzlichem anfangen, was, glaube ich, eben Behörden, Sozialrechtsgestaltung, Systemgestaltung so lange geprägt hat, nämlich diese Misstrauenskultur, die im Übrigen meiner Meinung nach eher über die Agenda 2010-Reformen und die restriktive Sozialpolitik, die damit verbunden war, sehr stark nochmal auch politisch bespielt worden ist. Weil ich ja gesagt habe, ich will kurz mal grundsätzlich dazu sagen, also diese Haltungsfragen im Sozialrecht. Also Sozialrecht ist ja durchaus eines der wenigen Rechtsgebiete, neben dem Strafrecht vielleicht auch noch, wo ich ja mit Haltungen zu tun habe. Ja? Beim Strafrecht ist es ja auch so. Ne? Also wie wiege ich bestimmte Strafverfahren ab? Ne? Also wiege ich beispielsweise Stehlen mehr als Morden und so weiter? Ist ja eine gesellschaftspolitische Fragestellung, ne? Wie wir etwas für ganz schlimm halten oder nicht. Das ist im Sozialrecht eigentlich genauso. Und wir merken eben, dass da Haltungsfragen sehr stark mit verbunden sind, insbesondere nach den großen Kostenproblemen Anfang der 2000er Jahre insgesamt im Sozialstaat, hat man ja angefangen wirklich grundsätzlich zu sagen, alles muss geprüft werden, alles. Ne? Jeder Antrag muss geprüft werden, es wird kein Cent ausgegeben von dem immer hart erarbeitetem Steuergeld der arbeitenden Mitte. Das ist ja immer der Duktus, der sehr stark geprägt wird auch. Kommt ja auch momentan gegenwärtig wieder bekannt vor. Und das hat sehr stark die Sozialrechtspraxis danach geprägt. Ne? Okay. Und aus der Denke von Kolleginnen und Kollegen, die ja bei mir in der Behörde arbeiten, die ja auch so sozialisiert worden sind, die ja auch aufpassen müssen aus der Interpretation her und auch sich selbst rückversichern müssen, weil sie die Verantwortung über eben die Mittel auch tragen, 100-mal prüfen müssen und sich selbst absichern müssen. Ja, diese Frage der Absicherung sehr stark im Sozialrecht Anfang der 2000er Jahre geprägt worden ist, bis heute auch. Und damit im Übrigen, wenn wir schon das Stichwort Bürokratie nehmen, ich finde, mit der restriktiven Sozialpolitik ist eher die Bürokratie größer geworden, weil wir ja alles immer prüfen müssen und nachweisen müssen und gucken müssen, wofür wir jeden einzelnen Cent ausgegeben haben, weil ich das immer irgendwie behördlich erklären muss. Ich muss es ja irgendwie immer behördlich erklären. Der Bund der Steuerzahler fragt ja gegebenenfalls bei mir nach, warum ich diese Position, ja, von knapp 100 Millionen Euro, warum ich das ausgegeben habe. Ich muss es ja immer irgendwie erklären können. Und aus dieser Situation sind eben diese prekären Situationen im Umgang einzelner Leistungsberechtigten entstanden. Okay. Also wenn man das mal, das ist sehr wichtig, dass man sich das mal historisch vergegenwärtigt, aus dem Grund, weil ich ja immer als Behörde in die Situation kommen muss, was habe ich mit dem Steuergeld wirklich gemacht? Absolut nachvollziehbar, ne? Ich glaube, das ist im Interesse aller. Das hat aber eben dazu geführt, ich finde, wir müssen bei diesen Fragestellungen von schnelleren Verfahren und auch vor allen Dingen einer genehmeren Bescheidung, müssen wir uns gesellschaftspolitisch die Frage stellen und Rückendeckung der Politik vor allen Dingen geben, dass auch mal in Fragestellung der Trittbrettfahrer, also wie viel Schmu ist dann auch mal erlaubt, weil es trotzdem billiger wäre, als wenn ich weiter dieses so mache, wie wir es jetzt machen. Ja, das muss aber Gesellschaft beantworten und Rückendeckung der Politik geben, dass demnächst nicht wieder der Aufschrei groß ist, wenn da mal nicht genauer hingeguckt worden ist, weil Vertrauen wieder wesentlich sein sollte in diesem ganzen Prozess. Ja, und Vertrauen kann auch Geld kosten, aber ich bin überzeugt, dass es trotzdem billiger ein paar Trittbrettfahrer oder wie es ja in ein paar Kreisen immer von Sozialschmarotzern gesprochen wird, die in Kauf zu nehmen, aber dass das am Ende trotzdem billiger ist, als wenn ich wirklich sage, ich prüfe jeden einzelnen Cent und verlange nochmal den 7. Kontoauszug, weil ich mir das nicht erklären kann, warum diese Position da drin steht. Ja, ich bin überzeugt, dass es richtig ist. Natürlich sind das immer Berechnungsgrundlagen, ne, die Annahmen gestützt sind. Ja, wie soll man das auch immer im Detail nachweisen? Und in diesem Sozialstaatspapier, und deshalb fand ich das doch sehr mutig, das hat mich überrascht, muss ich tatsächlich sagen, dass man auf solche Dinge achten will, inwiefern es halt im Verhältnis, was die Verhältnismäßigkeit anbelangt, man doch hier mutiger zu Entscheidungen kommen kann. Ja, ich bin da wirklich guter Dinge, und gerade im sozialen Entschädigungsrecht haben wir die Fragestellung ja sowieso gegenwärtig schon. Während ich hier sehr stark im subjektiven Recht unterwegs bin, kann ich ja andere Leistungen ja eher objektivieren. Ja, also materialrechtlich eher betrachten auch. Ja, kommen wir hier am Ende auch. Immer ist eine Leistung am Ende irgendwie zu objektivieren, also was die Rechtsmaterie anbelangt, aber das, der Anspruch leitet sich ja sehr stark aus dem Subjektivrecht. Und deshalb bin ich da wirklich guter Dinge, und ich glaube, wir müssen auch mal hier und da tatsächlich auch unkonventionelle Wege gehen. Anders kriegen wir das gar nicht hin.
Dafür stehen Sie ja, glaube ich, auch. Also wenn ich so nachvollziehe, was ich von Ihnen in der Öffentlichkeit wahrnehmen kann, dadurch, dass Sie Social Media bedienen, dadurch, wie Sie auftreten, so dass ja damit auch, ich könnte mir vorstellen, von Seiten der Betroffenen ein Stück Hoffnung verbunden ist.
Ich hoffe, ich kann denen gerecht werden. Das ist ja immer so eine Sache mit Hoffnung auch.
Ja, ja. Ja.
Und ich bin einfach da mutig. Ich bin da einfach mutig, weil ich immer erstmal den Grundsatz habe, dass ich vertraue und glaube. Ja, ich glaube, das ist eben das Wichtige. Wir müssen das auch einfach mal tun. Wir können das auch wirklich, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, wir haben im Paragraph 20 SGB 10 den Ermittlungsgrundsatz. Der lässt mir Spielraum da. Es gibt nirgendwo im Detail ein Gesetz, das mir sagt, was für Unterlagen ich einfordern muss und so weiter. Ja. Und gerade im sozialen Entschädigungsrecht habe ich die Situation, dass, Entschuldigung, also was für eine Übergriffigkeit ist das auch, wenn wir teilweise leistungsberechtigte Personen oder potenzielle leistungsberechtigte Personen auffordern und sagen, mach das noch, die Glaubwürdigkeitsfrage, die Sie gerade dargestellt haben, das müssen wir in diesem Bereich des Ermittlungsgrundsatzes uns genauer anschauen und sagen, ist es vielleicht, und das ist die Haltungsfrage auch bei uns, ne, worüber wir ja auch schon ein paar Mal immer im Gespräch waren, wo wir gesagt haben, es steht in keinem Gesetz und es ist auch kein Glauben, es ist eher ein Glaubensgrundsatz, habe ich eine optimistische oder eine pessimistische Haltung gegenüber Menschen? Es ist die Menschenhaltung, ja. Und ich sag ganz klar, ich möchte eine optimistische Haltung dazu haben und lieber kann ich hingehen und mit dem Menschen über ein Verfahren hin im Gespräch sein und sagen, wir begleiten dich und schauen uns das gemeinsam an. Wir haben da noch ein paar Fragen schon, aber lass uns das doch im Verfahren gemeinsam angucken. Wir bescheiden das aber gucken uns im Prozess das an. Ja, vielleicht kommen wir in 2-3 Jahren aber trotzdem in einem anderen Verfahren oder in einer Wiederholung, in einem Wiederholungsantrag dazu, das hat sich nicht bewahrheitet, das hat uns noch gefehlt. Ich glaube, das ist doch eine richtige Vorgehensweise, zu sagen, hey, eigentlich haben wir doch noch ein paar Fragestellungen, das ist für uns nicht ganz klar, aber im Grunde nach passt das. Das ist ja eine Differenzierung. Ja. Wir können ja durchaus als Behörde, ich finde das auch legitim, ich denke, das kann auch eine antragstellende Person sehr gut nachvollziehen, wenn die Behörde sagt, hey, das kann ich gar nicht nachvollziehen, aber im Grunde nach schon, ne? Dass man in einem längeren Prozess sich das anguckt und sagt, erinnerst du dich noch an die Fragestellung, kriegen wir das jetzt gemeinsam besser beantwortet? Das ist ja eine ganz andere Sache. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen so sozialarbeiterisch auch. Ja. Das muss auch gar nicht meine Kollegin, die Sachbearbeitung per Aktenlage macht, machen. Dafür brauchen wir andere Strukturen. Dafür brauchen wir einen ganz anderen Umgang in diesem Verwaltungsprozess. Ja, das war auch hier, wie wir das aus der Teilhabe im Übrigen kennen, so wird's ja die ganze Zeit dort gemacht. Wir müssen halt ein bisschen abgucken, was im Übrigen gar nicht zu mehr Verwaltungsaufwand führt, sogar langfristig eher deutlich weniger. Und Vertrauen schaffen kann. Und ich hätte auch Lust, ich habe total Bock auf solche Strukturen, als das, was wir momentan haben. Kleine Anekdote vielleicht dazu, wir haben in meiner Abteilung 63, heißt das hat bei uns die Nummer 63, haben wir letzte Woche eine Klausurtagung gehabt mit den Verantwortlichen, mit den Referatsleitern, mit Herrn Kisch, der ja bei mir Abteilungsleiter ist. Und es war richtig gut zu sehen, dass diese Haltungsfragen die Klausurtagung geprägt haben, aber absolut positiv. Ja? Aber es ist wiederum interessant, wir müssen das ja irgendwie aufs Papier bringen. Also aufs Papier bringen meine ich nicht, dass das dann irgendwo als Überschrift in der Behörde rumliegt, mhm. sondern aufs Papier bringen bedeutet ja, was für ein Bescheid kommt am Ende bei raus, bei Änderung der Haltung. Ne? Ja. Und das war sehr interessant. Da kommt es ja wirklich von einer Detailfrage in die nächste Detailfrage. Neben der Fragestellung der Opfer von sexualisierter Gewalt haben wir ja auch noch andere Fragestellungen bei uns. Ja, also wir mussten uns jetzt vor kurzem auf einmal wieder anfangen mit dem Züchtigungsrecht. Mhm. zu befassen, ja, das bis 2000 in Deutschland noch Geltungsrahmen hatte. Und da gibt's auch Opfer, mhm. die ja, darunter sehr stark gelitten haben. Und wenn du dir heute das Recht noch durchliest, denkst du dir auch, also das kann doch nicht wahr sein. Und das wurde erst 2000 unter Rot-Grün abgeschafft, ja. Und dann gibt's noch andere Fragestellungen in diesem Zusammenhang, wo wir ja auch gemeinsam unterwegs sind, wo auch kontaktlos sexualisierte Gewalt geschieht. Ja, das sind ja Dinge, die auf einmal reinkommen und wir Fragestellungen haben mit, ja, wenn dann behauptet wird, ja, die Person hätte ja auch weggucken können. Also sorry, da kriegst du ja gerade zu viel. Ja, und wo ich sage so, nee, wir haben da anscheinend weggeguckt. Hm. Das ist das Problem. Wir genau. haben weggeguckt und nicht die Person hätte weggucken sollen. Ja. Und das trägt mich immer so auf, intrinsisch auch, weil ich denke, also warum soll irgendein Mensch da einfach sitzen und sich heute überlegen, was fällt mir denn heute ein, wo ich eine Leistung vom Staat bekommen kann? Haben wir gerade das Thema gehabt kurz, ne? Mhm. Die gibt es auf jeden Fall, aber die landen am allerwenigsten, kommen die auf SGB 14.
Ja, das würde ich auch denken. Ja,
da war ja schon Sozialgesetzbücher 1 bis 12 vorher schon, ja, da sind die schon durchgegangen. Und bis sie bei uns landen, deshalb glaube ich, dass wir dieses Thema nicht vernachlässigen sollten, aber dass es sollte nicht die Handlungsmaxime in Entscheidungsgrundlagen sein. Mhm. Wir prüfen alles rechtlich, was im Detail ist. Wir führen natürlich, das will ich auch nochmal sagen, es ist gerade ein bisschen wie ein Monolog, aber wir führen hier auch Gesetz aus, was das Ministerium uns vorgibt. Wir sind ja nur die das ausführende Organ, wo wir eng im Gespräch mit dem Ministerium sind. Ich kann natürlich nicht garantieren, wenn Haushaltslagen wieder ganz prekär werden, dass das Ministerium irgendwann bei uns ankommt und auch sagt, hier, das sind deine Vorgaben jetzt. Das kann ich wohl nicht beeinflussen. Ich kann mich immer stark dafür machen, dass ich das nicht will oder so. Ne, das ist keine Frage. Aber wenn es am Ende eine Vorgabe ist, kriege ich es ja nicht geändert. Das gehört dann auf die parlamentarische Ebene, dann sich dafür stark zu machen. Mhm.
Ja, danke für die Ausführungen. Während Sie sprachen, kam bei mir so die Frage auf, was glauben Sie, wie lange das dauert, bis sich so eine Haltungsänderung in einer Behörde auch spürbar für Antragsteller verändert hat?
Boah, also im BTHG-Prozess, was das Bundesteilhabegesetz anbelangt, glaube ich, haben wir da noch, bundesweit meine ich jetzt, nicht nur bei uns im Haus, ich glaube bundesweit gab es jetzt schon große Veränderungen, das schon auch, tatsächlich, dass wir es geschafft haben, von diesem Fürsorgesystem rauszugehen, nämlich, dass die Selbstverwirklichung, die Selbstständigkeit im Vordergrund steht. Aber es wird ja immer wieder torpediert, ja, von restriktiven haushalterischen Fragestellungen, wo dann eine einfache Fragestellung, die für eine Kollegin, die an der Fallbearbeitung dran ist, dann immer wieder dazu aufführt, mein Vorgesetzter hat gesagt, ich habe da hier eine Haushaltsvorlage. Ja, das ist das Unschönste für die Kolleginnen in den Behörden, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja. Und die Haltungsfrage ist, oftmals hat man das Gefühl eben damit verbunden, weil eigentlich will ich positiv bescheiden, eigentlich habe ich das Gefühl, zumindest das steht der Person zu, aber ach so, ja, hab nur das Geld. Ja, ich glaube, das beeinflusst nochmal die Umsetzung einer Haltungsfrage, unabhängig davon, dass ich immer sage, wir haben schon Möglichkeiten insgesamt für Effizienzen im System, das ist noch nicht ausgeschöpft, aber die Rechtsansprüche sind halt auch erstmal so, wie sie sind. Das gehört zur Wahrheit dazu und das kann man halt in diesem Debatt nicht wegblenden. Und ich glaube tatsächlich, wir brauchen eine Weile. Ich bin echt überzeugt, wir brauchen eine Weile. Ich kann nicht sagen, ob das in 2 Jahren umgesetzt ist. Aber ich merke eins, dass für die Haltungsfrage ein Generationswechsel schon maßgeblich ist. Sorry, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls das irgendjemand hört, die schon länger dabei sind. Das ist was Menschliches im Übrigen, wie im privaten Bereich auch. Ich kriege bestimmte Haltungen schon mit meinem Alter, mit 34, gar nicht mehr geändert. Ja, weil ich, weiß ich nicht, damit groß geworden bin, ich grundsätzlich davon überzeugt bin, wie ich auch Charakter nicht therapieren kann. Ich kann Verhalten therapieren. Mhm. Ja, aber Charakter ist Charakter so. Mhm. Ne? Und man muss aber die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und sagen, hey, aber das ist jetzt das Ziel. Das ist unser Ziel und das muss so umgesetzt werden. Und das Mitnehmen ist maßgeblich, aber Verständnis auch auf der anderen Seite erbitten, auch wenn das so schwierig ist. Ich weiß, ne, bei den antragstellenden Personen, wir befinden uns in diesem Prozess, das dank des so jungen Gesetzes möglich ist. Mhm. Ne? Das Gesetz an sich ist ja so jung noch. Ne?
Ja.
Und das hat es jetzt veranlasst, dass wir endlich das auch können. Das muss man auch immer wieder erklären. Wir können es jetzt. Vorher wirklich nicht. Ne? Aber jetzt können wir es. Und das braucht seine Zeit. Ja, und wir sind auch wirklich gewillt, das auch zu tun. Wir haben auch jetzt gesagt, wir wollen da auf jeden Fall, müssen wir auch per Gesetz ja auch, der Gesetzgeber hat uns eine ganz andere Öffentlichkeitsarbeit auferlegt. Das ist ja, muss man sagen, ein Spezifikum im SGB 14. Im Gegensatz zu allen anderen, in keinem Gesetz steht, dass ich aktiv gesetzlich verpflichtet bin, stark Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dass ich auffordern muss, hallo Leute, wir sind da, ist dir das passiert, komm zu uns. Das fordert der Gesetzgeber ein, ja, das haben wir in keinem anderen Gesetz und da sind wir gar nicht gut aufgestellt, sage ich ganz offen, überhaupt nicht, ne? Und das ist bei uns eben auch im Haus ein Thema, darüber reden wir gerade ganz offen, wie kriegen wir das besser hin und das ist vielleicht ein Punkt auch, wo Leute auch Vertrauen fassen können und sagen können, das ist jetzt nicht eine Behörde, vielleicht wie ich das sonst bei SGB 2, also Arbeitslosengeld, Jobcenter kenne, sondern diese Behörde braucht einen ganz anderen Charakterzug, der irgendwie mit den Menschen agiert. Und das können wir über die Öffentlichkeitsarbeit besser machen, aber dafür müssen wir erstmal besser aufgestellt sein. Und ich glaube, vieles läuft dann dadurch auch besser.
Hätten Sie denn ganz praktische Tipps für Antragsteller? Wenn ich also jetzt, wenn ich jetzt mit Betroffenen, die hierher kommen, zu tun habe und sage so, es wäre eine Möglichkeit, dass hier ein Antrag auf soziales Entschädigungsrecht stellen nach SGB 14. Auf was muss ich mich einstellen? Auf was würde das Antragsverfahren, ich will jetzt nicht mal sagen beschleunigen, aber erleichtern?
Also ich glaube ich sage die ganze Zeit, ich glaube, aber ich bin überzeugt, das muss ich eigentlich sagen. Ich bin in dem Fall wirklich überzeugt, man kann sich wirklich auch einfach bei uns melden und sagen, hey, ich will noch keinen Antrag stellen, aber das ist so. Und dafür haben die Kolleginnen und Kollegen genauso viel Zeit, um einfach, das ist ja keine Vorabprüfung, das ist auch, da muss ich nichts unterschreiben, da gebe ich nichts ab und so weiter, aber ich kann einfach mal auch vorstellig werden und sagen, das ist mir passiert, man muss auch noch nichts im Detail sagen und die Kolleginnen und Kollegen kriegen das schon recht gut eingeschätzt auch, ne? Und das ist wirklich sehr niederschwellig, da kriege ich auch recht zügig in der Regel auch einen Termin und das kann man schon sehr gut organisieren. Wir wollen aber den Bereich, das ist sehr gut, dass Sie das ansprechen, den wollen wir uns auch nochmal genauer angucken. Also wie können wir, weil ich brauche ja gegebenenfalls auch eine ganz andere Grundlage dazu, gegebenenfalls auch ganz andere Professionen. Das eine ist ja vielleicht Verwaltungsrecht und das andere ist, wie rede ich mit jemandem auf der sozialpädagogischen Ebene, ja? Und da muss man gucken, wie kann man bestimmte Dinge bei uns besser konzentrieren, um eben den Zugang für ganz niederschwellig, ich will mal was loswerden, bin ich bei euch richtig? Allein diese Fragestellung, dass das auch bei uns gemacht werden kann, das kann man ja auch mit benannten Stellen gegebenenfalls zusammen machen. Aber ich merke, und das ist der Unterschied oft dann, dass wenn wir das ausführen, die Leute ja schon mal zumindest einen Berührungspunkt hatten und schon mal ein Vertrauen in die Behörde haben. Ne? Also die waren schon mal da, ich kenne schon mal Gebäude, ich habe da schon mal Gesicht von der Behörde bekommen. Wenn wir das mit benannten Stellen machen, ist vielleicht erstmal die Abgrenzung, für viele ist das ja auch wichtig, ich will noch gar nicht zur Behörde, ne? Das ist eine ganz andere Ebene. Ich glaube, zweigleisig zu fahren ist da der richtige Weg, ne? Dass man das so macht. Im Übrigen hat man das ja auch in der Jugend Hilfe oft, ne, dass auch Eltern erstmal Rat aufsuchen beim Jugendamt, ohne zu sagen, ich brauche hier jetzt Erziehungshilfe, sondern mein Kind hat dieses Problem, was kann ich machen? Ne, das ist ja überhaupt gar nicht schlimm, Wir müssen das irgendwie auch auf diese Niederschwelligkeit runterbrechen können, ja.
Also wir haben ja auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Fallmanagern bei Ihnen. Die waren ja auch alle schon mal hier. Und in Einzelfällen kommen sie auch immer hierher zu Gesprächen beispielsweise. Das funktioniert sehr gut.
Ja, ah, okay. Das wusste ich noch gar nicht, dass sie das schon machen. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Ja, mit dem Fallmanagement haben wir echt gute Erfahrung. Das haben wir im Übrigen aus dem SGB IX ein bisschen geklaut. Da ist es ja gang und gäbe. Das ist ja der Regelfall sogar. Ja. Und das muss größer werden. Das muss einfach in die Breite gestreut werden. Und nur der feine Unterschied, was eben nicht die Vergleichbarkeit zum SGB IX macht, ist, ich mache mal ein Fallbeispiel. Ich hatte, als ich neu im Amt war, habe ich Flurrundgänge gemacht. Ich bin echt durch jedes Gebäude bei uns gegangen, bei rund 1350 Mitarbeitenden, bin ich durch alle Flure gegangen und habe einfach mal kurz, ich habe mir wahrscheinlich gar kein Gesicht gemerkt, aber ich habe mir Situationen gemerkt, die mich geprägt haben in dem Moment. Wir hatten das Thema gehabt, Gewaltschutz für Frauen. Und da habe ich gedacht, wie sind wir denn überhaupt im sozialen Entschädigungsrecht da so aufgestellt? Ja, gerade das Erlebnis von Frauen, wenn sie sexualisierte Gewalt erlebt haben, eine ganz andere ist, ein ganz anderer Umgang. Und weil sie ja sowieso oft Opfer gesellschaftlichem Hergehens sind von wegen schon jetzt nicht Gleichberechtigung. Ja, da haben wir ja jetzt schon große Probleme. Da habe ich eine Kollegin kennengelernt, die sagte, ja, ich habe, bevor ich ja bei Ihnen angefangen habe, weiß ich nicht, wie viele Jahre im Frauenhaus gearbeitet. Das hat bei mir einfach einen Prozess ausgelöst, wo ich gesagt habe, ey, wir haben Leute da, die sich spezialisieren können auf Fälle. Die können vielleicht damit besser umgehen. Ja, dass wir sagen können, wir können, ich sag's jetzt einfach mal so, ich habe noch kein Wort dazu gefunden. Wir haben schon unterschiedliche Sensibilitätsniveaus von Fällen. Ja, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist dafür. Ich finde dafür aber einfach ist noch schon nichts. Verständlich. Aber Sie wissen, was ich meine. Jeder Fall ist natürlich sehr spezifisch und nicht zu vernachlässigen gegenüber einem anderen und macht es nicht vergleichbar. Aber ich merke einfach, dass da unterschiedliche Sensibilitäten auch in der Gesellschaft da sind für bestimmte Umstände. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt bei uns für die interne Organisation, zügiger zu werden. Ja, und auch gerade bei Fällen, wo ich sage, bei polizeilichen Ermittlungen, also wenn jemand auf die Polizei, zur Polizei geht und sagt, hey, ich bin jetzt soweit, ich mach das, und müssen wir darauf warten, dass erst die Polizei die Ermittlung aufgenommen hat und sich erst bei der Person, bei der antragstellenden Person gemeldet hat, bis der Prozess in die Gänge kommt, und wie können wir schon auch dabei sein? Ja,
okay, sehr, also frühzeitig. Vorab
schon frühzeitig, weil wir kriegen ja von diesem Fall nichts mit, ja. Und können wir auch bei den Ermittlungen hilfreich sein, im Übrigen dadurch, weil wir die mit den Personen schon ins Gespräch gehen und sagen, und Fragen begleiten und dadurch auch der Polizei bessere Hinweise geben können und auch der Polizei vielleicht sagen können, hey, das ist hier ein dringlicher Fall. Die Kolleginnen und Kollegen geben ja schon ihr Bestes, aber manchmal kennt man das ja im Alltag, das ist bei der Polizei genauso, da ein bisschen vielleicht die Zügigkeit des Verfahrens nochmal einfach zu benennen und zu erläutern. Und ich glaube, da können wir uns gegenseitig gut unterstützen, auch was die Ermittlungen bei den Kolleginnen und Kollegen in der Polizei anbelangt. Ich glaube, da kriegen wir schon echt gut einiges hin, aber das muss jetzt kommen, und das ist echt nicht einfach, weil die Strukturen sind ja noch nach dem alten Recht. Ich meine, wir sind gerade mal im zweiten Jahr, also nach dem zweiten Jahr im neuen Recht, und das ist schon nicht so zügig machbar.
Wenn wir zum Schluss kommen, Herr Mehmet Ali, gibt es etwas, was Sie uns gerne mit auf den Weg geben möchten, wo Sie sagen, so, das würde ich an Ihrer Stelle besser machen, oder die Wünsche hätte ich, oder richten sich darauf ein, was auch immer Ihnen einfällt.
Ja, ich glaube, wir müssen halt in der Öffentlichkeit viel mehr machen. Ja, ja, wirklich viel mehr machen. Also ich denke da total an niederschwellige Dinge, wie sowas wie, mein Gott, lass doch mal wieder den Sommer kommen. Ne? Und ich glaube, mal einen aufmerksamen Infostand draußen auf dem Prinzipalmarkt mit Schildern, mit Bildern. Dazu kann man den Landesrat einladen. Okay. Ne? Dass man gemeinsam da rumsteht und sagt, ja, wir wollen einfach mal einen Tag auf ein Thema gemeinsam hinweisen. Okay. Nur hinweisen. Ja, ja? Ich glaube, dass solche Dinge braucht es mehr in vielen Dingen. Das gemeinsam, das mit dem weißen Ring zu machen beispielsweise. Wir brauchen mehr gemeinsame Aktionen. Wir können das auch mal mit dem, im Übrigen auch mal mit dem Innenministerium machen. Da arbeiten wir ja auch sehr stark zusammen. Die sind ja natürlich auch für Gewalttaten ja insgesamt verantwortlich. Ich glaube, wir brauchen einfach die Überschneidung zu anderen Bereichen auch. Und wie kriegen wir Aufmerksamkeit hin, dass auch wir eine Aufklärungskampagne dadurch hinkriegen können, weil wir ja auch, wie ich das vorhin gesagt habe, jetzt gesetzlich angehalten sind, auf uns aufmerksam zu machen. Und das machen wir noch nicht gut genug. Und dem Genüge zu tun, ist halt auch Zusammenarbeit sehr wichtig. Aktionen auf Social Media, unsere die internationalen Tage gegenüber Gewalt an Frauen zum Beispiel und so weiter, die bringen ja auch jedes Mal was. Das merkt man auch, dass man Reichweite schafft, aber das, glaube ich, in einem längeren Prozess immer durchzuziehen, dass das nicht nur an diesen Tagen passiert, wie wir das immer an solchen internationalen Tagen haben, ne, ist es einfach sehr, sehr wichtig, einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, da müssen wir einfach viel, viel besser werden, aber auch dann nicht nur in Münster, das müssen wir irgendwie auf das gesamte Bundesgebiet, natürlich bei uns jetzt in Westfalen-Lippe nochmal übertragen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Da kann ich nur einladen, dass wir viel mehr machen müssen.
Ja.
Und bin auch da guter Dinge vor allen Dingen, dass das gut werden kann. Und wir müssen uns immer vergegenwärtigen, wir werden nie uns in die Situation hineinversetzen können, der antragstellenden Personen in diese Lage. Und dass das schon schwierig ist und diese Haltungsfrage, das müssen wir echt hinkriegen. Sonst sehe ich auch, dass die Umsetzung des Gesetzes insgesamt gefährdet. Mhm. Aber ich bin da guter Dinge. Ich sage ja immer, ich habe so richtig Bock, wenn meine Amtszeit im LWL zu Ende geht, dass man am Ende danach sagt, boah, der LWL ist eine progressive Behörde.
Ja.
Die kann das.
Ja. Super, das ist doch ein tolles Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit. Ich weiß, dass die knapp bemessen ist, dass Sie sich die genommen haben und diesen Impuls gemeinsam mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, werden wir aufnehmen.
Na, vielen, vielen Dank auch für die Einladung nochmal.
Sehr gerne.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Bitteschön.
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen.
So krümelt halt der Keks, es ist nicht deine Schuld. Es gibt so viel zu tun, kein Fall.